Taking control over the academic world was important because Fidesz's power grab is ultimately a project of domination.
Z jednej strony to jest pewne uniwersalne zjawisko, że prawicowe populizmy.
Das sogenannte Project 2025 ist ein umfassendes Programm, das letztlich darauf abzielt, die US-Gesellschaft in jedem Bereich völlig umzubauen.
Demokratien auf der ganzen Welt sind bedroht. Immer häufiger werden Medien, Zivilgesellschaft und Wahlen angegriffen. Und keine Demokratie kann ohne Rechtsstaatlichkeit existieren.
Doch auch diese institutionellen und rechtlichen Grundlagen eines demokratischen Regimes werden ausgehöhlt. Wie kann man sich wirksam dagegen wehren? Hi, wir sind Maria Skura und Sally Lisa Starken und ihr hört die 5. Folge von The Playbook. Gemeinsam mit Expertinnen aus Ungarn, Polen und den USA machen wir uns in diesem Podcast auf die Suche nach Antworten.
Wenn wir an Kultur denken, haben wir oft Kunst, Literatur, Unterhaltung oder auch Architektur im Kopf. Heute ist Kultur nicht mehr auf exklusive Orte oder Formate beschränkt. Sie findet nicht nur im Theater oder in Museen statt, sondern auf der Straße, auf sozialen Medien und anderen digitalen Räumen, wo Menschen zusammenkommen. Sie fließt in den Alltag, prägt, wie wir denken, fühlen und miteinander reden.
Der Wesenskern von Kultur in Demokratien ist ihre Unabhängigkeit. Kulturpolitik in Demokratien heißt, unabhängige Kultur zu unterstützen, auch finanziell, aber ohne einzugreifen. Aber was passiert eigentlich, wenn Kultur selbst zum Ziel politisch motivierter Repressionen wird? Oder noch schlimmer, wenn Kultur zum Instrument gemacht wird, also ganz gezielt dazu dienen soll, die Bevölkerung von bestimmten politischen Programmen und Ideologien zu überzeugen und die Stimmung in der Gesellschaft in eine bestimmte Richtung zu lenken?
Ähnliches gilt für die Wissenschaft, die ebenfalls zum Ziel politischer Manipulation werden kann, um bestimmte politische Maßnahmen zu legitimieren. Unabhängige Kultur und akademische Freiheit gehen Hand in Hand und werden oft parallel angegriffen.
Wie kann man denn überhaupt unterscheiden, wann Kultur oder Wissenschaft politisch engagiert ist, wann sie im demokratischen Rahmen stattfindet und wo Regierungen oder andere politische Akteure beginnen, Kultur und Wissenschaft zu vereinnahmen? Die Frage, die wir uns deswegen heute stellen, lautet: Wie kann unabhängige Kultur ihre Freiheit verteidigen? Und schließlich, warum ist all das eigentlich so wichtig und was hat es mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu tun? Heute sprechen wir über Kultur und Wissenschaft und wie sie mit der Resilienz von Rechtsstaatlichkeit zusammenhängen. Das mag auf den ersten Blick nicht so viel mit Demokratie zu tun haben wie Justiz oder Wahlen, aber wir werden Kultur hier genau definieren und die Verbindungen zum Raum des Politischen deutlich machen.
Kultur besteht einerseits aus Ideen, Bräuchen, moralischen Überzeugungen und sozialen Normen, die in einer Gesellschaft akzeptiert werden. Andererseits umfasst die Institutionen und Artefakte, also Dinge wie Architektur oder Kunst, die von dieser Gesellschaft geschaffen werden. Kultur ist also etwas Doppeltes, materiell und immateriell, einzigartig für jede Gesellschaft und zu jedem Zeitpunkt. Und die zeitliche Dimension ist wichtig, denn Kultur verändert sich mit der Zeit und entwickelt neue Inhalte und Formen. Die Wissenschaft kann als Teil dieser kulturellen Bereichs betrachtet werden, hat aber auch eine einzigartige Funktion: die Schaffung und Verbreitung von Wissen, das mithilfe wissenschaftlicher Methoden gewonnen wird und damit eine zuverlässige und objektive Informationsquelle über unsere Welt darstellt. Wissenschaftsfreiheit und künstlerische Freiheit gehören also zusammen, weil sie unsere Sicht auf die Welt enorm beeinflussen.
Gerade deshalb können Kultur und Wissenschaft entweder Opfer politischer Instrumentalisierung werden oder noch schlimmer, direkt als Feind der Politik gelten. Wenn Kunst dazu genutzt wird, politische Ideen zu verbreiten, Museen eine bestimmte Version der Geschichte erzählen sollen oder Universitäten passende Beweise für undemokratische Politik liefern, dann ist das ein Problem. Ebenso, wenn unabhängige Kunst an den Rand gedrängt oder gar verboten wird und akademische Freiheit beschnitten wird. Wenn Politik sich gegen vielfältige, unabhängige Kultur richtet, ist das ein echtes Alarmsignal.
Wir beobachten aktuell den Aufstieg von Culture Wars, also Kulturkämpfen, die mit gegensätzlichen Weltanschauungen Gesellschaften spalten und politische Polarisierung vorantreiben. Oft werden solche Kulturkriege sogar bewusst initiiert, um politische Ziele zu erreichen, zum Beispiel zur Mobilisierung im Wahlkampf. Manchmal steckt dahinter auch aber ein Plan, die gesellschaftliche Entwicklung gezielt in eine neue ideologische Richtung zu lenken. Und manchmal ist es beides zugleich.
Unser Ziel deswegen heute, zu zeigen, wie Angriffe auf unabhängige Kultur ein klares Signal für autoritäre Tendenzen sein können und wie Kultur und Wissenschaft solchen Angriffen auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit widerstehen können.
Kultur und Wissenschaft sind auf öffentliche Unterstützung angewiesen, da sie selten kommerzieller Natur sind, sondern eher dem Gemeinwohl dienen. Gleichzeitig dürfen sie ihre kritische Funktion nicht verlieren und die Politik muss lernen, diese zu akzeptieren und zu respektieren. Trotzdem sind einige politische Maßnahmen eindeutig motiviert und zielen auf eine Einschränkung, etwa die Kürzung öffentlicher Gelder für Kunst- und Forschungsprojekte mit bestimmten gesellschaftlichen oder ideologischen Inhalten.
Auch Reaktionen auf einzelne Angebote von Kulturinstitutionen wie Museen, Theater oder Galerien können ideologische Züge tragen, besonders wenn diese als nicht wünschenswert gelten. Einschüchterung kann sogar eine persönliche Dimension haben, wenn Kulturschaffende, KulturmanagerInnen oder WissenschaftlerInnen sich mit unbequemen Themen beschäftigen.
In diesem Podcast haben wir schon ausführlich über Ungarn, Polen und die USA gesprochen. Trotzdem lohnt es sich, diese Länder noch einmal genauer zu betrachten. Sie zeigen am deutlichsten, wie demokratischer Rückschritt im kulturellen Bereich aussehen kann und geben uns auch wichtige Anhaltspunkte dafür, wie man Kultur verteidigen kann.
The constraints effectively were tailored to hit the Central European University. Taking control over the academic world was important because Fidesz's power grab is ultimately a project of domination.
Über Ungarn haben wir bereits in der dritten Folge gesprochen. Der ungarischen Regierung unter der Führung der Fidesz-Partei ist es Schritt für Schritt gelungen, über die Kesma-Stiftung die Kontrolle über einen Großteil der Medienlandschaft zu erlangen. Es ist kein Zufall, dass wir im Zusammenhang mit der akademischen Freiheit erneut über Ungarn sprechen. Der öffentliche Diskurs und die Wissensproduktion gehören zu den möglichen Instrumenten der Softpower, um ihre Macht zu stärken. Eines der prominentesten Beispiele für eine proaktive Einschränkung der akademischen Freiheit in Europa ist der Fall der Central European University in Budapest, auch bekannt als CEU. Die Universität wurde 1991 vom ungarisch-amerikanischen Philanthropen George Soros gegründet, der 1930 in Ungarn geboren wurde und vor dem Holocaust aus Europa fliehen musste. Nach dem Ende des Kommunismus entschloss Soros sich, in seinem Heimatland eine hochwertige Forschungs- und Bildungseinrichtung zu finanzieren, um die Entwicklung der Demokratien in Ost- und Mitteleuropa zu fördern. Die Universität hatte ihren ursprünglichen Sitz in Prag und unterhielt auch eine Zweigstelle in Warschau, wurde aber 1993 nach Budapest verlegt. Sie unterbreitet den Studierenden ein großes Bildungsangebot, Stipendien und verschiedene Fördermöglichkeiten, lädt international renommierte WissenschaftlerInnen ein und eröffnet den Studierenden Zugang zu globalen wissenschaftlichen Debatten. Die Unterrichtssprache an der CEU ist Englisch. Die Spezialisierung liegt auf Geistes- und Sozialwissenschaften. Die CEU entwickelte sich rasch zu einer der besten Universitäten, nicht nur in Ungarn, sondern auch in Europa. Allerdings geriet die CEU in Konflikt mit der Fidesz-Regierung. Ein Grund dafür könnte das liberale Paradigma der Universität sein, das eine offene Gesellschaft, liberale Demokratie und Menschenrechte fördert. Eine weitere Zielscheibe war der Gründer selbst. Die 2017 gestartete Anti-Soros-Kampagne war eine gezielte Kommunikationsstrategie der Regierung, die das Gesicht von George Soros zum Symbol einer äußeren Bedrohung für Ungarn und zum Gegenstand antisemitisch aufgeladener Verschwörungserzählungen machte. Soros wurde als angeblicher Hauptagitator dargestellt, der gegen die Interessen Ungarns handele. 2018 verlegten die von Soros gegründeten Open Society Foundations ihre internationalen Aktivitäten und MitarbeiterInnen von Budapest nach Berlin mit dem Hinweis auf das zunehmend repressiv politische und rechtliche Umfeld in Ungarn. Die Verbindung zwischen der liberalen CEU und George Soros machte die Universität zum perfekten Sündenbock für Autokraten. Im April 2017 wurde eine Änderung des Hochschulgesetzes angekündigt, die für im Ausland akkreditierte Hochschulen besondere Voraussetzungen schuf. Dieses Gesetz wurde als Lex CU bekannt und zielt direkt gegen die Central European University. ForscherInnen, ProfessorInnen und Studierende demonstrierten für die CU und die Verteidigung unabhängiger Bildung und Wissenschaft in Ungarn. Es gab zahlreiche offene Briefe und internationale Solidaritätsbekundungen von renommierten WissenschaftlerInnen und Universitäten. 2018 gab die CU bekannt, den Großteil ihrer Aktivitäten nach Wien zu verlegen. Das akademische Jahr 2019-2020 begann dann in Österreich. Nur ein Forschungszentrum verblieb in Budapest. Wie sich Lex CU auf die akademische Freiheit in Ungarn ausgewirkt hat, werden wir im Gespräch mit Zsuzsanna Weg vertiefen. Sie ist Projektmanagerin beim German Marshall Fund of the United States in Berlin und assoziierte Forscherin beim European Council on Foreign Relations und arbeitet zu Ungarn. Zsuzsanna, warum war es für die Fidesz-Regierung so wichtig, die Kontrolle auch über die akademische Welt zu haben? Welche Rolle spielen antisemitische Motive oder auch Muster dabei?
Die Kontrolle über den akademischen Raum zu erlangen war wichtig, weil Fidesz-Machtübernahme letztendlich dazu dient, Dominanz auszuüben. Seit sie eine Zweidrittelmehrheit im Parlament im Jahr 2010 erzielt hat, versuchte Fidesz, die Kontrolle über alle drei Gewalten zu erlangen. In diesem Sinne war es ein institutionelles und konstitutionelles Projekt. Aber es ist auch ein ideologisches Projekt. Fidesz will nicht nur die Institutionen der Macht kontrollieren, sondern die Partei will auch den medialen Raum kontrollieren, um öffentliche Narrative über die Welt zu steuern, wie wir die Welt verstehen, was richtig und was falsch ist. In diesem Sinne kämpft sie um das, was heute sehr oft als Kulturkampf bezeichnet wird. Universitäten spielen hier eine wichtige Rolle. Sie sind wichtige, unabhängige Zentren für Wissenschaftsproduktion. Sie sind Orte kritischer Denkweise für die Bildung über die Welt. Also zielt Fidesz verständlicherweise und logischerweise auf Universitäten ab, um ihre Unabhängigkeit, ihre Fähigkeit, individuelle kritische Denkweise zu fördern, abzuschaffen, um sie stattdessen mit ihrem eigenen illiberalen Projekt auf Linie zu bringen. Fidesz hat das geschafft, indem sie die Kontrolle über ihre Finanzierung sowie die Universitätsverwaltung erlangt hat.
Ja, und warum war die Central European University ein solches Problem? Und vielleicht magst du uns ja noch erzählen, wie die Geschichte der Universität dazu aussieht.
Ich habe die Kulturkriege erwähnt und diese werden sehr oft in einer Sphäre der Symbole geführt. Die Central European University ist in diesem Bereich nicht nur eine Universität. Sie ist auch ein Symbol der liberalen internationalen Wissenschaft, sowie der Open Society Agenda von George Soros. Dadurch war sie ein idealer Feind für Fidesz illiberale nationalistische Politik.
Central European University was founded by George Soros. So as such, it was an ideal enemy for Fidesz's illiberal nationalist politics.
Das ist wirklich spannend. Gab es also auch diverse Werte, die die Uni vertreten hat?
It also ran some study programs.
Die CEU hat auch Studienprogramme gegründet, zum Beispiel Gender Studies, die Fidesz in Frage gestellt hat. Die Universität hat die Werte umgesetzt, die Fidesz bekämpft hat, wie Inklusion und Diversität. Außerdem passte die Verfolgung der Universität zu den Anti-Soros-Kampagnen der Regierung, in denen sie George Soros als den Erzfeind des illiberalen Projekts dargestellt hat. Diese Kampagnen hatten durchaus antisemitische Motive und spielten mit antisemitischen Ressentiments, obwohl sie immer versucht haben, eine Balance zu schaffen, sodass sie sich auf plausible Ausreden berufen konnten. Und tatsächlich hat die ungarische Regierung in den letzten Jahren jegliche Vorwürfe des Antisemitismus abgestritten.
The Hungarian government has denied any accusations of antisemitism over the years.
Ja, und dann kam es in Ungarn ja auch zu Einschränkungen durch das sogenannte Lex CU-Gesetz.
So Lex CU was adopted in 2017.
Die Lex CU wurde 2017 verabschiedet. Es war im Wesentlichen eine Gesetzesänderung, die ausländische Universitäten verpflichtete, sowohl ein bilaterales Abkommen abzuschließen, als auch einen Campus in ihrem Heimatland zu eröffnen.
And also have to have a campus in their home country.
Okay, und da die US-Regierung ja keine Kontrolle über autonome Universitäten wie die CEU hat, konnte diese Bedingung nicht erfüllt werden. Die New Yorker Bildungsbehörde unterzeichnete zwar einen Vertrag, doch die Zustimmung Ungarns, die blieb ja aus. Außerdem mussten ausländische Universitäten ab sofort ihre Seminare auf einem Campus in Ungarn anbieten. Ein weiteres Hindernis für die CEU, die ihre Akkreditierung schließlich verlor.
Die Auflagen wurden gezielt auf die CEU zugeschnitten. Die Leitung der Universität signalisierte Offenheit, Anpassungen im Universitätsbetrieb vorzunehmen. Es gab Verhandlungen, ein bilaterales Abkommen auszuarbeiten. Aber letztendlich wurde dies nie von einer der beiden Parteien unterschrieben. Und als Resultat blieb die Universität in einer legalen Grauzone.
As a result, CEU was left in a legal limbo.
Und wie ging die ungarische Regierung damit um, dass sie sich einerseits als demokratische Regierung bezeichnet, andererseits aber die Rechtsstaatlichkeit verletzt?
Fidesz dealt with this contradiction ultimately in two ways.
Fidesz ist mit diesem Widerspruch letztendlich auf zwei unterschiedliche Arten umgegangen. Auf der einen Seite nutzte sie ihre Zweidrittelmehrheit im Parlament, um die Spielregeln zu ändern. Die Verfassung, die Stimmquote bei Wahlen und so weiter, wann immer dies ihren eigenen Interessen diente. Das stellte sicher, dass die neuen Gesetze auch nicht mehr an höheren Rechtsnormen, etwa der Verfassung, scheiterten. Auf der anderen Seite hat Fidesz umdefiniert, was Demokratie bedeutet. Sie inszenierte Demokratie als Herrschaft der Mehrheit. Sie bezog sich immer wieder auf ihr Mandat, das sie durch die Wahlen erhalten habe, berief sich auf nationale Interessen und die nationale Souveränität. Insbesondere dann, wenn es Konflikte mit der EU gab, weil etwa ungarische Gesetze mit europäischen Gesetzen im Widerspruch standen, die EU-Rechtsprechung aber Vorrang hatte.
Was ja nicht stimmt. EU-Recht ist ebenfalls demokratisch legitimiert und steht über nationalem Recht. Aber auch das wurde ja von den EU-Mitgliedstaaten demokratisch beschlossen. Und hier wird es jetzt so dargestellt, als stünde da die undemokratische EU einer demokratischen nationalen Gesetzgebung gegenüber. Also sehen wir hier eigentlich ein Paradebeispiel aus dem Playbook der Autokraten? Demokratische Prinzipien werden systematisch abgewertet.
So, when watchdogs, when independent journalists, media or EU institutions.
Also wenn Watchdogs, wenn unabhängige Journalisten, Medien oder EU-Institutionen versuchten, die ungarische Regierung in die Verantwortung zu nehmen, ihre antidemokratischen Tätigkeiten oder Entscheidungen kritisierten, stellte die Fidesz-Regierung diese Akteure entweder als ausländische Agenten oder auch einfach als illegitim dar. So als hätten sie nicht das Recht oder die Legitimität, die Entscheidungen der Regierung in Frage zu stellen. Wenn es zum Beispiel um Urteile des Europäischen Gerichtshofs ging, wenn ungarische Gesetze im Widerspruch mit EU-Recht standen, hat die Fidesz-Regierung die Umsetzung der EU-Entscheidungen oft verschoben oder sie in manchen Fällen sogar ignoriert.
The court's ruling and does not comply with European legislation.
Im Vorgespräch, da hast du mir ja noch erzählt, wie die ungarische Regierung schließlich Studiengänge wie Gender Studies komplett verboten hat und Forschungsinstitute über politisch besetzte Stiftungen kontrolliert hat. Trotz Protesten im In- und Ausland konnten diese Maßnahmen nicht gestoppt werden. Zum Abschluss, vielleicht könntest du uns noch was dazu sagen, wie die CEU denn derzeit eigentlich funktioniert.
So the Central European University was effectively kept in legal limbo for years.
Die Central European University wurde faktisch über Jahre in eine juristische Grauzone gezwungen. Nach einer Weile entschied sie, nach Wien umzusiedeln. Aktuell werden alle ihre Studienprogramme in Wien unter amerikanischer und österreichischer Akkreditierung durchgeführt. Es gibt keine Studienprogramme im Budapester Campus mehr. Nur das CEU-Demokratieinstitut hat seine Zentrale noch in Budapest. Es funktioniert als Forschungsinstitution, als Forschungshub. In diesem Institut werden Forschungsprojekte durchgeführt und es verfügt über öffentliche zivilgesellschaftliche Engagementprogramme. Aber es ist keine Universität. Es handelt sich hierbei um einen Fall, in dem es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs gab, das die ungarische Gesetzgebung, die Lex CEU, anfocht. Aber letztlich kam die Entscheidung, dass diese Gesetzgebung im Widerspruch mit EU-Recht stand, bereits nachdem die CEU ihre Studienprogramme nach Wien verlegt hatte. Es kam also nicht rechtzeitig. Für die Universität war es zu spät, um ihre Entscheidung zu ändern.
And the university found it too late to reverse the move.
Thank you. Das war ja wirklich ein spannendes Interview. Was können wir also daraus zusammenfassend mitnehmen? Die Geschichte des Konflikts zwischen der ungarischen Regierung und der CEU war mit dem Umzug nach Wien keineswegs vorbei. Am 6. Oktober 2020 entschied der Europäische Gerichtshof, dass das von der ungarischen Regierung ausgearbeitete Gesetz Lex CEU mit dem Recht der Europäischen Union unvereinbar sei. Doch die Entscheidung hatte praktisch keine Auswirkungen. Das Problem bei formellen und rechtlichen Gegenmaßnahmen gegen Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit besteht darin, dass die Sanktionen zu spät kommen, um den Schaden wieder gut zu machen. Genau wie im Fall der CEU. Um den kontinuierlichen Betrieb sicherzustellen, musste sie umziehen und konnte nicht auf das endgültige Gerichtsurteil warten. Und parallel dazu begann die Fidesz-Regierung mit dem Aufbau neuer akademischer Einrichtungen, die die ideologische Ausrichtung der Regierung widerspiegeln. Das Matthias-Corvinus-Kollegium, dessen Name leicht mit der öffentlichen Corvinus-Universität verwechselt werden kann, erhält großzügige staatliche Unterstützung, um laut eigener Website neue ungarische Eliten nach vermeintlich konservativen Werten auszubilden. Unabhängige akademische Forschung wird in Ungarn zwar weiter betrieben, steht jedoch unter dem ständigen Risiko finanzieller Einschränkungen oder Diffamierungskampagnen. Die Geschichte der CEU macht deutlich, dass es bei diesem Machtkampf nicht nur um Institutionen, sondern auch um die Meinungen und Einstellungen der Menschen in Ungarn geht.
Jestem przekonany, że jeżeli prawica wróci do władzy po wyborach parlamentarnych w roku 2027, to jakby nastąpi powrót do polityki historycznej w wydaniu PiS-u, tylko być może jeszcze brutalniejszej, tak jak druga administracja Trumpa jest znacznie brutalniejsza i radykalniejsza niż pierwsza administracja Trumpa.
Ein weiteres Land, das in diesem Zusammenhang erwähnt werden muss, ist Polen. Zwar haben wir den demokratischen Rückschritt dort bereits in der Folge über die Justiz ausführlicher behandelt, doch auch die Kultur blieb nicht verschont. Ähnlich wie in Ungarn gab es Versuche, die akademische Freiheit einzuschränken und die Forschung zu kontrollieren. So wurden beispielsweise Disziplinen wie Gender Studies im ministeriellen Bewertungssystem für wissenschaftliche Publikationen herabgestuft, während andere Disziplinen wie Theologie aufgewertet wurden. Auch in der Kulturpolitik zeichnete sich eine deutliche Veränderung ab. Der Kulturminister der PiS-Regierung, Piotr Gliński, zuvor Soziologieprofessor, verfolgte eine konkrete Vision. Er beschuldigte polnische KünstlerInnen, vermeintlich kommunistische Traditionen fortzusetzen, beschwor eine angebliche globale Kulturkrise heraus, die zum Zusammenbruch des traditionellen Familienmodells führe und die das Christentum sowie den Patriotismus zugunsten anderer Werte ablehne. Diese politische Wende zeigte sich nicht nur in dem Versuch, die polnische Softpower durch patriotische Filme in Hollywood zu stärken, sondern vor allem in einem starken Umbau der Leitungsposten politischer Kulturinstitutionen. Führungskräfte wurden ausgetauscht, Ausstellungen häufig so verändert, dass sie der neuen Kulturpolitik besser entsprachen. Die Kulturfinanzierung wurde ebenfalls umstrukturiert. Neue Prioritäten wurden definiert. Organisationen, die liberale oder progressive Werte vertreten, wurde die öffentliche Förderung verweigert. Es ging auch oft um Geschichtspolitik, um die polnisch-jüdischen Beziehungen während des Zweiten Weltkrieges, aber auch um aktuelle Themen wie die LGBTQI-Rechte, den Feminismus oder den Multikulturalismus in zeitgenössischen Gesellschaften. Wie könnte es zu dieser Entwicklung kommen? Was sind die Symptome des Kulturkampfes in Polen? Und wie sahen mögliche Gegenstrategien aus? Ist das ein typisch polnisches Phänomen oder ist es eher die polnische Ausprägung einer globalen Entwicklung? Darüber sprechen wir mit Professor Paweł Machcewicz, Wissenschaftler in der Abteilung für Neue Politische Geschichte am Institut für Politikwissenschaft der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Er ist Gründer des Museums des Zweiten Weltkrieges in Danzig und war dessen Direktor von 2008 bis 2017. Lieber Professor Machcewicz, welche Veränderungen gab es in Polens weit gefasster Geschichtspolitik zwischen 2015 und 2023? Das heißt, wann begann die PiS nicht nur die systemischen institutionellen Grundlagen des Staates, sondern auch die Kultur und die Kulturpolitik zu verändern?
Der Wandel war fundamental, denn vor dem Machtantritt der PiS verfolgte die Regierung weder im Bereich der Kultur
noch der Geschichtspolitik eine einheitliche offizielle Linie. Die Peace hingegen hatte eine sehr klare Geschichtspolitik, die eine der Säulen ihrer Ideologie und Regierungsführung bildete. Vom Moment ihrer Machtübernahme im Herbst 2015 an begann die Peace, bestimmte Themen und Interpretationen der Geschichte, insbesondere der Geschichte des 20. Jahrhunderts, durchzusetzen. Beispielsweise wurde betont, dass Polen während des Zweiten Weltkriegs Juden gerettet hätten. Der Kult der Gerechten, also der Träger der Medaille Gerechter unter den Völkern, wurde in den Vordergrund gestellt. Es wurde suggeriert oder sogar offen behauptet, dies sei eine weit verbreitete Haltung gewesen, dass die Mehrheit der Polen Juden gerettet haben, was nicht den Forschungen der Historiker entspricht. In den ersten beiden Jahren der PiS-Regierung war der Konflikt um das Museum des Zweiten Weltkriegs, dessen erster Direktor und Mitbegründer ich war, das wichtigste Thema. Die PiS griff dieses Museum an, das damals noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich war. Es befand sich noch im Bau. Sie attackierte das Konzept der Ausstellung, die zwar angekündigt, aber noch nicht enthüllt war. Weil es nicht nur die polnische Erfahrung, sondern auch die Erfahrungen anderer Nationen während des Krieges, anderer Nationen unter deutscher Besatzung darstellen sollte. Und uns, den Gründern des Museums, wurde vorgeworfen, dadurch die Einzigartigkeit der polnischen Erfahrung, des polnischen Heldentums und des polnischen Martyriums zu marginalisieren. Man warf uns vor, die Vision des Museums sei unpolnisch, europäisch, kosmopolitisch oder gar von Berlin und Brüssel in Auftrag gegeben. Jarosław Kaczyński ging in einem seiner Fernsehinterviews sogar so weit zu behaupten, das Museum des Zweiten Weltkriegs sei kein polnisches Museum, sondern ein von Deutschland aufgezwungenes Museum, Ausdruck deutscher Geschichtspolitik und ein Geschenk des damaligen polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Daraufhin folgten Versuche, das Museum faktisch zu schließen, noch bevor es für die Öffentlichkeit zugänglich war. Als Direktor des Museums kämpfte ich für dessen Erhalt und vor allem dafür, die Fertigstellung des Baus und die Eröffnung für die Öffentlichkeit zu gewährleisten. Ich wandte mich an die Gerichte, woraufhin die Entscheidung der Regierung zur Schließung des Museums vorläufig ausgesetzt wurde. Dieser Rechtsstreit dauerte mehrere Monate. Letztendlich wurde das Museum in der von Historikern geplanten Form wiedereröffnet. Zwei Wochen nach der Wiedereröffnung löste die Regierung das bestehende Museum des Zweiten Weltkriegs auf und gründete eine neue Institution unter demselben Namen. Ich wurde nicht einmal entlassen. Aber es war, als ob das Museum, dessen Direktor ich war, über Nacht einfach aufgehört hätte zu existieren. Ein neuer Direktor wurde ernannt. Sein Name war Karol Nawrocki. Damals war er ein völlig unbekannter junger Historiker in Polen. Und das war der Beginn der großen politischen Karriere des heutigen Präsidenten Polens. Die Regierung kündigte Änderungen an. Und Karol Nawrocki veränderte natürlich die Ausstellungen und entfernte Elemente, die er für nicht ausreichend polnisch, zu international hielt. Unter anderem wurde eine neue Installation über Polen, die Juden retteten, hinzugefügt.
Gleichzeitig wurden Holocaust-ForscherInnen, die über antijüdische Gewalt während des Zweiten Weltkriegs forschten, systematisch unter Druck gesetzt und öffentlich beleidigt.
Karol Nawrocki veranlasste den Austritt mehrerer Dutzend Museumsmitarbeiter, führte eine radikale Säuberungsaktion durch und versuchte, Historiker einzuschüchtern. Gegen mich wurden zwei staatsanwaltschaftliche Ermittlungen eingeleitet. Mir wurde vorgeworfen, finanzielle Verluste verursacht zu haben, und es wurden sogar völlig erfundene Korruptionsvorwürfe gegen mich erhoben.
Warum ist es Ihrer Meinung nach so wichtig, nicht nur staatliche Institutionen im engeren Sinne, also wie Justiz, öffentlichen Dienst und Bürokratie, in den Blick zu nehmen? Warum sind Autokraten so darauf bedacht, den symbolischen Bereich zu dominieren und in gewisser Sinne die Geschichte umzudeuten?
Es ist ein universelles Phänomen, dass Rechtspopulisten an die nationale Identität, die Vergangenheit und den Nationalstolz appellieren und als Verteidiger des nationalen Images und der nationalen Geschichte gegen diejenigen vorgehen, die angeblich den Nationalstolz schädigen, die positiven Errungenschaften der Vergangenheit infrage stellen und eine kritischere Sichtweise der nationalen Vergangenheit durchsetzen wollen. Die Peace ist nur ein Beispiel. Ein weiteres ist Orbáns Fidesz. Aber man kann auch auf Donald Trumps Handlungen und die gesamte Politik seiner Regierung verweisen, die darauf abzielte, jegliche Erwähnung von Rassendiskriminierung aus dem öffentlichen Raum, aus dem Bildungswesen, aber auch aus Museen und von Gewalt gegen Schwarze oder Indigene zu verbannen. Es handelt sich also um ein universelles Phänomen, könnte man sagen. Um einen Teil der Landschaft und des Instrumentariums rechtspopulistischer, nationalistischer Bewegungen. Im polnischen Fall wurde dies meiner Meinung nach jedoch auf die Spitze getrieben. Vielleicht ist dies das extremste Beispiel für die Instrumentalisierung der Geschichte. Und meiner Ansicht nach hängt dies damit zusammen, dass das polnische Patriotismusverständnis maßgeblich von der Geschichte geprägt ist.
Wie haben Sie sich verteidigt? Wie hat die Zivilgesellschaft reagiert, die in Polen ja eine besondere Protesttradition hat?
Die Verteidigungsstrategien, die wir anwandten, um die Eröffnung des Museums zu erreichen, bestanden hauptsächlich darin, die Gerichte anzurufen. Dadurch gewannen wir einige Monate. Letztendlich war dieser Kampf gewissermaßen verloren, da das oberste Verwaltungsgericht der Regierung freie Hand ließ, das Museum des Zweiten Weltkriegs zu schließen. Wir gewannen jedoch etwa 12 Monate, wodurch wir diese Ausstellung überhaupt erst der Öffentlichkeit zugänglich machen konnten. Ohne diese Zeit wäre das Museum nie gebaut worden. Die zweite Strategie bestand darin, die Medien anzusprechen. Sowohl polnische als auch internationale Medien zeigten großes Interesse an den Geschehnissen im und um das Museum. Und natürlich hat uns das letztendlich nicht gerettet, aber es bedeutete, dass unser Kampf nicht im Stillen stattfand. Das Schlimmste, was passieren konnte, wäre, vernichtet zu werden, quasi im Stillen und im Verborgenen. Das Ganze spielte sich schließlich dank der Medien vor den Augen der Welt ab. Etwas, was autoritäre Regime ganz und gar nicht mögen. Sie mögen es gar nicht, beobachtet zu werden. Und drittens spürte ich ständig Solidarität und Unterstützung aus der polnischen Gesellschaft. Zum Beispiel gab es Demonstrationen vor dem Museumsgebäude. Wir erhielten auch Unterstützung von Museumsfachleuten und Historikern, sowohl aus Polen als auch aus aller Welt, sogar zahlreiche Unterstützungsbriefe. Auch dies konnte uns letztendlich nicht vor der Schließung des Museums bewahren und die PiS konnte das Museum übernehmen. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es ungemein hilfreich ist. Es stärkt die Entschlossenheit, bis zum Ende zu kämpfen. Es bedeutet einfach zu wissen, dass man nicht allein ist. Und das ist unglaublich wichtig.
Ist die polnische Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturlandschaft heute endlich unabhängig? Wurde die Bedrohung abgewendet?
Die Situation ist derzeit sehr kompliziert, denn die PiS ist natürlich nicht mehr an der Macht und es geht nicht mehr darum, eine einheitliche Geschichtsinterpretation durchzusetzen. Die jetzige Regierung ist pluralistisch eingestellt und drängt niemanden irgendwelche Ansichten auf. Das ist natürlich ein enormer Wandel. Allerdings besteht die von der PiS geschaffene institutionelle Landschaft bis zu einem gewissen Grad fort.
Und wie blicken Sie in die Zukunft? Was wäre, wenn Antidemokraten die Parlamentswahlen gewinnen?
Ich bin überzeugt, dass wenn die Rechte nach den Parlamentswahlen 2027 wieder an die Macht kommt, dies einer Rückkehr zur PiS-Version der historischen Politik gleichkäme. Nur vielleicht noch brutaler. Genau wie die zweite Trump-Administration viel brutaler und radikaler ist als die erste. Ich bin mir auch sicher, dass die Ausstellung im Museum des Zweiten Weltkriegs erneut verändert wird, sollte die Rechte wieder an die Macht kommen. Es wird dann eine sehr energische Durchsetzung der offiziellen Geschichtslinie geben, wodurch Historiker, die der Botschaft der Rechten widersprechen, marginalisiert werden. Ich bin außerdem überzeugt, dass Identitätsfragen und Geschichtsfragen, die bereits in der Opposition eine Schlüsselrolle in der Botschaft der Rechten spielen, erneut zu ihren wichtigsten Instrumenten der Propaganda und der sozialen Manipulation gehören werden, sollten sie 2027 wieder an die Macht kommen.
Was nehmen wir mit? Nach dem Regierungswechsel in Polen im Jahr 2023 hat sich die Lage im Kultursektor und damit auch im akademischen Bereich verbessert. Solidaritätsbekundungen, die aus mehreren Ländern kamen, waren nicht nur ein Akt moralischer Unterstützung, sondern auch ein Warnsignal an Autokraten, dass ihr Handeln nicht unbemerkt bleibt. Die strukturellen Probleme bestehen jedoch weiterhin. Vor allem die Finanzierung der Kultur und Wissenschaft ist möglicherweise der schwächste Punkt. Der Mangel an Ressourcen macht KünstlerInnen und Kulturschaffende besonders verletzlich. Doch, wie in der Kultur, bleiben Fördermittel das größte Problem für die Wissenschaft. Universitäten und einzelne Forschende können sich an internationalen Debatten beteiligen und sich um Fördermittel bewerben. Es gibt aber kaum Mechanismen, die die Umverteilung von Geldern von oben nach unten vor ideologischer Voreingenommenheit schützen. Insbesondere in der Wissenschaft und der historischen Forschung sind die Auswirkungen des politischen Drucks subtiler und nachhaltiger. Die Rekonstruktion des allgemeinen Verständnisses historischer Ereignisse können leicht politisch instrumentalisiert werden, um ethnozentrische oder sogar radikale Positionen zu vertreten. Einige politische Parteien in Polen tun dies und dieser Trend ist auch in anderen Ländern sichtbar, darunter in Deutschland und den Vereinigten Staaten, unseren nächsten Beispiel.
Alles, was Universitäten ausmacht, wird als Angriff auf das amerikanische Volk uminterpretiert. Das sogenannte Project 2025 ist ein umfassendes Programm, das letztlich darauf abzielt, die US-Gesellschaft in jedem Bereich völlig umzubauen.
Abschließend widmen wir uns der Situation in den Vereinigten Staaten. Die zweite Trump-Regierung ist mit deutlich besserer Vorbereitung und noch größerer Entschlossenheit ins Amt gestartet. Sie kannte die Mechanismen nun schon und konnte schneller aktiv werden als in der ersten Regierungszeit. Bereits während des Wahlkampfs hatte Donald Trump wiederholt deutlich seine ablehnende Haltung geäußert gegenüber dem, was er als Wokismus bezeichnet. Damit richtete er sich gegen alle gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Dynamiken, die sich mit den demokratischen Fragen von Minderheitenschutz, Gleichberechtigung, progressiver Forschung im Allgemeinen oder auch Diversität befassen. Er warf der liberalen und linken Politik vor, die Meinungsfreiheit zu zerstören und unpatriotisch zu sein. Dabei nutzte er, wie so viele Rechtspopulisten und Rechtsradikale, den Begriff der Cancel Culture, indem er behauptete, konservative Stimmen würden zum Schweigen gebracht und die freie Meinungsäußerung sei eingeschränkt worden. In einer Executive Order, also einer Durchführungsverordnung aus dem März 2025, warf die Regierung der renommierten Smithsonian Institution vor, sie sei von einer spaltenden, rassezentrierten Ideologie beeinflusst. Das Museum verbreite angeblich ein Geschichtsbild, das die amerikanischen Werte als grundsätzlich schädlich und unterdrückend darstelle, statt die positive Tradition von Freiheit, individuellen Rechten und dem Streben nach Glück zu betonen. Es wurde explizit Maßnahmen zur Beseitigung unangemessener Ideologien und falscher Rekonstruktionen der amerikanischen Geschichte angekündigt. Gemeint ist damit die Relativierung sowohl der Sklaverei als auch der Verfolgung der indigenen Völker Nordamerikas in der US-amerikanischen Geschichte. Zudem wurden dem Institute of Museum and Library Services sowie dem National Endowments for Arts and the Humanities die Bundeszuschüsse für zahlreiche Projekte, darunter kleine Museen, Bibliotheksinitiativen, Kunstprogramme und akademische Forschungsvorhaben, gestrichen. Der Präsidentenhaushalt für 2026 kündigte die Streichung von Mitteln für sogenannte Vogue-Programme und sogenannten kulturellen Marxismus an. Weitere Bundesmittel für Hochschulen wurden aus unterschiedlichen Gründen gestrichen. Dazu zählten die anti-israelischen Proteste der Studierenden als Reaktion gegen den Krieg in Gaza, sowie die Tatsache, dass Maßnahmen zur Förderung benachteiligter Gruppen, auf Englisch Affirmative Action, nicht abgeschafft wurden. Mit der Columbia University einigte sich die Trump-Regierung jüngst auf eine Zahlung von mehr als $220 Millionen. Als Gegenleistung versprach die Universität, ihre Curricula anzupassen, bestimmte Programme zu beenden und die Förderung von Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion einzustellen. Das zeigt, wie in Autokratien ganz im Sinne von Orwell ein Neusprech Einzug hält und Begriffe komplett umgedreht werden. Statt den historischen Rassismus und die Sklaverei zu thematisieren, wird denen, die ihn analysieren und historisch einordnen, selbst Rassismus vorgeworfen. Das klingt paradox, ist aber Realität. Ein ähnlicher Konflikt bestand mit der Harvard University, nachdem die Regierung $2 Milliarden an Bundesmitteln eingefroren hatte. Wie sehen die Kultur- und Bildungspolitik der zweiten Trump-Regierung nun aus? Wohin steuert das Land in diesen Bereichen? Darüber sprechen wir mit Fatima El-Tayeb, Professorin an der Yale University. Sie stammt aus Deutschland und arbeitet zu Rassismus in Europa mit Fokus auf Widerstandsstrategien rassifizierter Communities. Fatima, was würdest du sagen? Wer steht besonders im Fokus der Angriffe der Regierung und wie sehen die dann aus?
Die Trump-Regierung attackiert in erster Linie nicht weiße Bevölkerungsgruppen, die sie pauschal als unamerikanisch und daher feindlich charakterisiert. Besonders betroffen sind momentan MigrantInnen ohne Papiere, aber die werden mit Sicherheit nicht die einzigen Ziele bleiben. Sie dienen vielmehr als Testfall, um individuelle Rechte abzubauen. Wir sehen momentan die Normalisierung von Verhaftungen ohne richterlichen Beschluss, oft durch vermummte Eisbeamte, die sich nicht ausweisen. Die verhafteten Menschen haben kein Recht auf anwaltlichen Beistand. Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie nicht weiß sind. Das Ziel ist klar: Angst verbreiten, Kontrolle ausbauen und demokratische Strukturen untergraben. Die Regierungspolitik ist erschreckend offen rassistisch und das zeigt sich sehr klar im Bildungssektor. Alles, was mit Diversität zu tun hat, wird als gefährlich und unamerikanisch eingestuft und abgeschafft. Kritisches Denken, das Hinterfragen dominanter Narrative, die Pluralität von Erfahrungen oder der bloße Fokus auf Fakten, alles, was Universitäten ausmacht, wird als Angriff auf das amerikanische Volk uminterpretiert.
Und welche Strategien siehst du, um einen derart massiven Eingriff in die Autonomie von Kulturinstitutionen und Universitäten zu verlangsamen oder vielleicht auch zu verhindern?
Wenn wir dieser antidemokratischen Vernetzung erfolgreich etwas entgegensetzen wollen, müssen wir sie ernst nehmen. Trumps spektakulärer und katastrophaler Angriff auf die Columbia University in New York folgt zum Beispiel ganz deutlich dem Vorbild von Orbáns Attacke auf die Central European University in Budapest. Die wiederum war von dem jüdischen, ungarisch-amerikanischen Philanthropen George Soros gegründet worden und Orbáns Kampagne trug ganz deutliche antisemitische Züge. Was wir jetzt sehen, ist, dass die US-Regierung Soros vorwirft, die No Kings-Demonstration zu finanzieren. Das sollte skandalisiert werden, statt so zu tun, als würde es der US-Regierung wirklich um die Bekämpfung von Antisemitismus gehen. Als Historikerin bin ich eigentlich gar keine Freundin der schnellen Faschismusvorwürfe. Aber was wir momentan global sehen, ist meiner Meinung nach ein Wiedererschlag nicht nur faschistischer Bewegungen, sondern auch faschistischer Regime, die sehr effektiv erfolgreiche Strategien miteinander teilen. Ungarns Orbán war Gast der ersten Trump-Regierung. Und Project 2025 hat ganz deutlich von ihm gelernt, gerade auch im Bildungsbereich. Umgekehrt sehen wir, wie die AfD Schützenhilfe von Wenz und Musk erhält.
Und wie sehen die Proteste aus? Wieso bekommt man im Land der Bürgerrechtsbewegung und der Anti-Vietnam-Kriegsproteste so wenig davon mit?
Zum einen muss ich sagen, dass es wirklich eine gewisse Schockstarre gibt, was ja auch das Resultat einer gezielten Taktik ist, das sogenannte Flooding the Zone. Ich glaube, seit seiner Amtseinführung vor noch nicht mal einem Jahr hat Trump hunderte von Gesetzen oder Regierungserlassen veröffentlicht. Und diese ständige Bombardierung mit dem Abbau von Dingen, die eigentlich als selbstverständlich in einer Demokratie gelten, lösen schon eine gewisse Apathie aus, das Gefühl, dass man sich überhaupt nicht dagegen wehren kann. Zum anderen muss ich aber auch sagen, dass es in der letzten Dekade immer wieder Massenproteste gab, die Rekorde gebrochen haben. 2016 der Women's March, nachdem Trump zum ersten Mal gewählt wurde. 2020 die Black Lives Matter-Proteste. 2024 die größte Campus-Mobilisierung seit der studentischen Anti-Apartheid-Bewegung in den 80ern und jetzt die No-Kings-Märsche. Dass man recht wenig hört, hat auch viel mit den traditionellen Medien zu tun, die leider auf der ganzen Linie versagen und viel zu viel zur Normalisierung des schleichenden Faschismus beitragen. Vor der Gleichschaltung kommt immer der vorauseilende Gehorsam. Ob aus Opportunismus oder aus dem Wunsch, viele zu schützen, indem man wenige opfert, das Ergebnis ist immer dasselbe. Die Erosion von Demokratie. Universitäten, Medien und kulturelle Institutionen müssen stattdessen Klarhaltung zeigen. Sie müssen sagen, wir stehen für Offenheit, für kritisches Denken, für Demokratie und wir sind bereit, diese Werte zu verteidigen. Da, wo Universitäten das tun, sind sie erfolgreich. Deswegen müssen Universitäten und der Kultursektor ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen.
Ja, der Freiheitsbegriff hat in den USA einen besonders hohen Stellenwert, auch die Meinungsfreiheit. Auf der anderen Seite hat es auch in den USA schon Angriffe von staatlicher Seite gegen Kultur und Wissenschaft gegeben. Was macht so eine Dynamik mit der amerikanischen Bevölkerung und vielleicht auch mit der amerikanischen Kultur?
Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass der reaktionäre Backlash, den wir gerade erleben, sich gegen wirklich signifikante Gewinne von progressiven Massenbewegungen richtet. Die Unis, aber auch Schulen, Museen und Bibliotheken in den USA reflektieren die ganze Breite der Gesellschaft in all ihrer Diversität. mit all ihren Spannungsfeldern. Das war vor den 1960ern nicht der Fall und ist eine direkte Konsequenz der Kämpfe, die in der Gesellschaft angefangen haben, dann aber auch in die Universitäten getragen wurden. Dass die Universitäten in den USA zumindest bis jetzt zu den attraktivsten der Welt gehören, hat eben genau etwas mit dieser Pluralität zu tun. Das Programm, das ich hier in Yale leite, Ethnicity, Race and Migration, gibt es ja an europäischen Unis zum Beispiel gar nicht, aus gutem Grund. Also einer der Gründe, warum der Angriff auf die Freiheit in den USA gerade extrem ist, liegt eben auch darin, dass trotz aller Missstände hier marginalisierte Gruppen sich mehr Freiheit, mehr Rechte erkämpft haben, als sie zum Beispiel in Europa besitzen.
Ja, das ist ja eine paradoxe Situation, kann man so sagen. Und sie zeigt, dass Geschichte nicht linear verläuft. Trotzdem lohnt ein Blick in die Geschichte wie so oft. Fatima, gibt es Erfahrungen aus anderen Ländern oder historischen Phasen, die dabei helfen könnten, diese Angriffe abzuwehren und sich zu schützen?
Absolut. Wie gesagt, ethnonationalistische autoritäre Bewegungen lernen voneinander. Und wir müssen genauso voneinander lernen. Wir können natürlich auch aus der Geschichte des europäischen Faschismus lernen, dem eben nicht mit entschlossenem Widerstand aus der Mitte der Gesellschaft begegnet wurde. Stattdessen wurde ein Narrativ von rechts- und linksextremen Demokratiefeinden entwickelt, das der Mitte die Illusion erlaubte, neutral und unbeteiligt zu sein. Das war damals und ist heute eine bequeme und gefährliche Lüge. Die Mitte zieht die Gesellschaft immer weiter nach rechts, verliert immer mehr Empathie für marginalisierte Gruppen und trägt aktiv, nicht nur passiv, zur Krise der Demokratie bei.
Die Lage in den Vereinigten Staaten gibt derzeit wenig Anlass zu Optimismus. Der Druck der amerikanischen Regierung auf Kulturschaffende und WissenschaftlerInnen ist enorm. Das amerikanische System, das im hohen Maße auf Spenden und private SponsorInnen angewiesen ist, ist besonders anfällig für Einschränkungen der wissenschaftlichen Freiheit und die abschreckenden Wirkungen sich verändernder politischer Dynamiken. Zudem sind das Ausmaß und die Geschwindigkeit des Paradigmenwechsels in der Kultur- und Bildungspolitik der USA überwältigend. Das lässt den betroffenen Institutionen kaum Raum und Zeit, um sich neu zu organisieren oder wirksame Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Die Hoffnung liegt nun auf Selbsthilfenetzwerken, auf Solidarität und auf der Integrität derjenigen, die sich gegen politische Eingriffe in die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks und der akademischen Forschung stellen.
Und was bedeuten diese drei Geschichten für uns in Deutschland? Was lernen wir aus den Interviews? Hier unsere drei Lektionen.
Erstens, Kultur, Kunst und Bildung sind Branchen, die selten hohe Einnahmen generieren und deshalb oft auf öffentliche Mittel, staatliche Subventionen und Spenden angewiesen sind. Das macht sie besonders verletzlich, wenn PolitikerInnen versuchen, sie für politische Zwecke zu instrumentalisieren oder sie zum Schweigen zu bringen, wenn sie nicht mit der vorherrschenden politischen Ideologie übereinstimmen. Deshalb ist es umso wichtiger, alternative und unabhängige Finanzierungsquellen zu entwickeln, auch durch Initiativen von unten wie Crowdfunding. Es könnte auch paneuropäische, grenzüberschreitende Initiativen zur Unterstützung der unabhängigen Kultur geben.
Zweitens, wenn Angriffe stattfinden, ist Solidarität sehr wichtig. Im Gegensatz zur Ausgrenzung und Marginalisierung von Personen und Institutionen, die bei politischen Eliten in Ungnade gefallen sind. Der Widerstand von WissenschaftlerInnen, Kulturschaffenden und KulturkonsumentInnen ist essentiell für das Überleben einer unabhängigen Kultur. Daher sind die Kontrollfunktionen der organisierten Zivilgesellschaft und unabhängigen Medien von großer Bedeutung. Oftmals werden gerade diese Sektoren Ziel politischer Maßnahmen, wie unsere Beispiele gezeigt haben.
Drittens, Angriffe auf Medien, Zivilgesellschaft und Kultur, sei es durch Verleumdungskampagnen, den Wegfall von Ressourcen oder die Errichtung administrativer und rechtlicher Hürden, sollten als eindeutige Warnsignale für den Zustand von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verstanden werden. Regierungen, die demokratischen Grundsätzen verpflichtet sind, müssen Kritik nicht fürchten. Doch der Abbau demokratischer Strukturen schreitet häufig an vielen Fronten gleichzeitig voran. Am sichtbarsten in Verwaltung und Justiz, aber auch in anderen weichen Bereichen. Deshalb ist sektorübergreifende Solidarität und Unterstützung entscheidend, um einer Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit und einem demokratischen Rückschritt erfolgreich entgegenzutreten.
Ich bin Maria Skora.
Und ich bin Sally Lisa Starken und das war der Podcast The Playbook der Bundeszentrale für politische Bildung.
Hier geht's darum, was Demokratien resilienter macht. Wir hoffen, wir konnten euch Mut machen und euch neue Perspektiven aufzeigen.
Wenn ihr mehr über diese Themen erfahren wollt, abonniert doch gerne unseren Podcast und aktiviert die Benachrichtigungsglocke, damit ihr keine Folge verpasst.
In der nächsten Ausgabe sprechen wir über die Resilienz unserer Demokratie in Deutschland.
Bis dahin danken wir euch fürs Zuhören, bleibt demokratisch und engagiert, denn das ist, was zählt. The Playbook ist ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.
Moderation Maria Skura und Sally Lisa Starken.
Redaktion Anna Delius, Maria Skura und Sally Lisa Starken.
Projektleitung Anna Delius.
Produktion Pool Artists. Die Folgen stehen unter der Creative Commons Lizenz und dürfen unter Nennung der Herausgeberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.